Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag, bei den Nachrichten grüße ich heute Jana Hrbeková.
Nachrichten.
Nationalrat, Abgeordnete beraten über das Vertrauen in die Regierung. Ministerpräsident respektiert Entscheidung des Verfassungsgerichts. Premier Fico trifft sich mit seinen Amtskollegen Magyar und Zelensky. Die Abgeordneten des slowakischen Nationalrats haben am Donnerstagvormittag mit einer Beratung zum Antrag auf ein Vertrauensvotum für die Regierung begonnen. Zu Beginn der außerordentlichen 60. Sitzung haben sie die Tagesordnung verabschiedet. Die Regierung hat das Parlament um ein Vertrauensvotum gebeten, da die hohe Staatsverschuldung in der höchsten Sanktionsstufe des Verfassungsgesetzes über die Haushaltsverantwortung liegt. Die Abgeordneten beraten am Donnerstag ohne Mittagspause und so lange, bis dieser Punkt behandelt ist, gegebenenfalls auch über 19 Uhr hinaus. Anschließend wird sofort darüber abgestimmt. Auf Antrag von 3 Koalitionsfraktionen wurde die Debatte auf 12,5 Stunden verkürzt. Die Koalition rechnet damit, dass 78 Abgeordnete im Parlament dafür stimmen werden. Die Verpflichtung, ein Vertrauensvotum zu beantragen, entstand für die derzeitige Regierung im Oktober letzten Jahres, als ihre zweijährige Ausnahmeregelung von den strengsten Sanktionen der Schuldenbremse auslief. Die Staatsverschuldung befindet sich bereits seit längerem in der höchsten Stufe. Im Oktober 2025 bestätigte das Europäische Statistikamt Eurostat, dass sie 59,7% des Bruttoinlandsprodukts erreicht hatte. Da die Regierung seitdem keinen Vertrauensantrag im Parlament gestellt hat, wandte sich eine Gruppe von Oppositionsabgeordneten an das Verfassungsgericht, um eine Auslegung der entsprechenden Bestimmungen des Verfassungsgesetzes über die Haushaltsverantwortung zu erwirken. Das Gericht entschied am Mittwoch, dass die Regierung den Vertrauensantrag unverzüglich stellen muss. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico respektiert die Entscheidung des Verfassungsgerichts hinsichtlich der Verpflichtung der slowakischen Regierung, im Parlament einen Vertrauensantrag zu stellen. Dies erklärte er am Mittwochabend nach der Regierungssitzung. Es gibt keinerlei Zweifel daran, dass die Regierung den Nationalrat der Slowakischen Republik um ein Vertrauensvotum bitten muss. Die Regierung ist sich dieser Verpflichtung bewusst. Ich war davon überzeugt, dass es ausreichen würde, einen solchen Antrag zu stellen, wenn wir über den slowakischen Haushalt beraten und abstimmen. Wenn das Verfassungsgericht eine andere Meinung vertritt, muss ich dies respektieren. Ich möchte dem Verfassungsgericht sogar dafür danken, dass es zu einem Zeitpunkt entschieden hat, zu dem wir noch die Anwesenheit der Nationalratsabgeordneten hier in Bratislava bei der Parlamentssitzung nutzen können, erklärte der Ministerpräsident. Vor der Sitzung des Europäischen Rates wird Ministerpräsident Robert Fico zum ersten Mal mit seinem ungarischen Amtskollegen Peter Magyar zusammentreffen. Außerdem ist ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky geplant. Ich gehe davon aus, dass wir vor allem über den Beitrittsprozess der Ukraine zur Europäischen Union sprechen werden, sagte Fico im Ausschuss über das Treffen mit Zelensky. Er wird mit ihm auch über eine weitere gemeinsame Sitzung der slowakischen und der ukrainischen Regierung sprechen. Zelensky schlägt seiner Aussage nach vor, dass diese in Kiew stattfindet. Fico möchte sie in Bratislava abhalten. Mit Magyar wird sich Fico auch nächste Woche in Budapest treffen, wo Ungarn den Vorsitz der V4 an die Slowakei übergeben wird. Der Ministerpräsident sehe keinen Grund, warum er die Schlussfolgerungen des Gipfels in Bezug auf die Ukraine nicht unterstützen sollte. Er bekräftigte, dass die Slowakei ihren östlichen Nachbarn weder Waffen spenden noch finanzielle Hilfe leisten werde. Im Europäischen Rat will Fico die Einrichtung einer direkten Kommunikationslinie zwischen Russland und der Ukraine vorschlagen. Die Nachrichten entstammen Meldungen der slowakischen Presseagentur TASR.
Tagesthema.
In der ostslowakischen Region Zips wurde ein beispielsloser archäologischer Fund gemacht. Auf einem vielbefahrenen Feldweg haben zwei Touristen aus Tschechien einen Bronzeschatz gefunden. Sie alarmierten sofort die Archäologen. Diese bestätigten, dass es sich um einen 3.500 Jahre alten, einzigartigen Fund aus der Bronzezeit handelt. Archäologen haben innerhalb einer einzigen Stunde 12 seltene Artefakte aus der Erde geborgen, kleine Bronzebeile und Sicheln. der wissenschaftliche Mitarbeiter vom Archäologischen Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften in Nitra, Marian Sojak, näher zum Fund. Die Äxte wurden üblicherweise zum Holzhacken verwendet. Sicheln hingegen dienten der landwirtschaftlichen Arbeit. Sie stammten aus der Bronzezeit um 1400 Jahre vor Christus. Die Touristen fanden den Bronzeschatz bei einem Spaziergang zum touristisch beliebten Aussichtspunkt Tomaszowski Vihlad im ostslowakischen Nationalpark Slowakisches Paradies. Auf einem Feldweg fiel ihnen ein Bronzegegenstand auf, der nach einem Gewitter buchstäblich aus dem Weg ragte. Die Archäologen rechnen den Touristen hoch an, dass sie den Fund gleich gemeldet haben. Hut ab vor solchen Menschen. Es kommt nämlich oft vor, dass Finder solche Fundstücke nicht melden. Da an einer Stelle mehrere Bronzegegenstände zusammengefunden wurden, stellten die Archäologen eine Hypothese über den möglichen Grund für die Ansammlung dieser Sachen auf. Der wissenschaftliche Mitarbeiter vom Archäologischen Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften in Nitra, Wladimír Habaj. Wir gehen davon aus, dass es sich um das Lager eines Händlers handelte, der diese Bronzegegenstände hier ganz oberflächlich vergraben hatte. Er muss hier von etwas überrascht worden sein und hat diese Gegenstände in der Eile im Boden versteckt und er ist nicht zu ihnen zurückgekehrt. Die Fundstücke werden an die Labore des Archäologischen Instituts der Slowakischen Akademie der Wissenschaften in Nitra geschickt. Dort wird man sie konservieren und mit einem Spektrometer untersuchen. Die Ergebnisse werden in einem Fachartikel veröffentlicht. Auch eine umfangreiche archäologische Untersuchung am Fundort ist nicht ausgeschlossen.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der deutschsprachigen Sendung von Radio Slowakei International. Nach der Berichterstattung ist nun der Magazinteil unserer Sendung startbereit. Aus dem Studio der Radiopyramide in Bratislava begrüßen Sie Eva Medelská Mischpult und Sofia Mikloviča Mikrofon. Hören Sie unsere heutigen Themen. Viele Begeisterte möchten das Flair der alten Kaffeehäuser wieder herbeizaubern. Das letzte Café der Bratislavaer Bohem, Štefánka, vor 10 Jahren renoviert. Anbau von tropischen Pflanzen in unserer Gegend. In der Nordslowakei entstand schon vor knapp 300 Jahren eine der ältesten Orangerien in Europa. Wir wünschen Ihnen angenehmes Zuhören und gute Unterhaltung.
Unterwegs in der Slowakei.
Das Phänomen der alten Kaffeehäuser in Bratislava lockt seit langer Zeit viele Publizisten, die ihre oft vergessenen, doch außergewöhnlichen Geschichten aufdecken möchten. Die wohl am meisten erforschte Geschichte ist mit dem Kaffeehaus Štefánka verbunden. In den Zeiten der Tschechoslowakischen Republik war Štefánka eines der bedeutenden Symbole des damaligen Künstlerlebens in Pressburg. Die Vertreter der Intelligenz diskutierten hier bis in die frühen Morgenstunden über Literatur, Politik, Philosophie, aber auch über die alltäglichen Probleme des Lebens. Das Café Štefánka befindet sich in einem Gebäude, das Alexander Feigler im Jahre 1897 erbauen ließ. Zwischen dem Grasalkovic-Palais und dem Sommersitz des Erzbischofs von Estergom standen schon in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts viele bedeutende Bürgerhäuser. Vor dem Ende des 19. Jahrhunderts wurden sie durch einstöckige Häuser reicher Unternehmer ersetzt. Zu diesen zählte Alexander Feigler aus der berühmten Baumeisterfamilie, deren Bauten sich fast in jeder Straße der Stadt befunden haben. Die Familie Feigler selbst wohnte in einem Haus, das sich als Musterbuch des eigenen Firmenangebots verstehen konnte. Typische Elemente des Baustils vom Ende des 19. Jahrhunderts waren geschnitzte Türe, Parkettboden mit Muster, Stuckdecken und Wände mit Ornamenten, verzierte Kachelöfen, teure Möblierung. Thank you. Das Kaffeehaus Stefanka erlebte ihren Höhepunkt in den Zeiten, als sie von der Familie Hackenberger übernommen und rund 4 Jahrzehnte lang geleitet wurde. Im Jahre 1904 begann Bela Hackenberger das Kaffeehaus an der Ecke der Straßen Palisadenweg und Kohlmarkt zu betreiben. An die berühmten Gäste des Kaffeehauses erinnert sich der Enkel des ersten Besitzers, Adalbert Hackenberger.
Zu den Zeiten, als mein Großvater das Café betrieben hatte, besuchten das Stefanka besonders gerne viele Schriftsteller, Poeten, Maler, Journalisten. Zu den berühmtesten zählte der Dichter Jan Zmrek, der hier auch die Gedichte seiner Sammlung Básnik a žena, der Dichter und die Frau, zum ersten Mal vorgelesen hat. Einer der jüngeren Stammgäste der erwähnten Zeit war der Bildhauer Tibor Bartfey, der sich hier sehr wohl fühlte.
Der Opa von Adalbert Hackenberger bekam das Café 1904 von seinem Vater geschenkt. Gleich danach ersuchte Bela Hackenberger den Kaiserhof in Wien um die Erlaubnis, das Kaffeehaus nach der Prinzessin Stefania benennen zu können.
Der Kaiserhof stimmte dem Gesuch zu und so konnte mein Großvater seinen Betrieb Café Stefani, ungarisch Stefania Kávéház oder slowakisch einfach Stefanka nennen. Mein Opa war bis zu seinem Lebensende ein überzeugter Anhänger der Monarchie, ebenso wie mein Vater. Das Café war genauso wie Pressburg damals dreisprachig. Es wurde dort Ungarisch, Deutsch und Slowakisch gesprochen. Nachdem mein Vater das Café übernommen hatte, wurde es modernisiert. Neue Kühlschränke wurden gekauft, Radio und Telefon wurden eingeführt, eine Klimaanlage installiert.
Die Familie Hackenberger hat das Café Stefanka bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs geführt. Der Vater von Adalbert, Bela, der 1908 geboren wurde, erlernte das Handwerk und absolvierte anschließend ein Praktikum in den renommierten Hotels und Kaffeehäusern in Budapest. Er übernahm das Café 1933 und betrieb es bis 1945. Die Familie wohnte im Obergeschoss des Kaffeehauses, aber musste die Wohnung am 30. Mai 1945 verlassen, weil sie ausgesiedelt wurde. Danach übernahm der Staat den Betrieb des Cafés. Am Anfang der 20er und 30er Jahre des 20. Jahrhunderts hat sich in Bratislava die erste Generation der slowakischen Kunstbohème vor allem aus dem Milieu der großstädtischen Künstler und Intellektueller etabliert. Diese Zeitspanne charakterisierte ein kultureller und gesellschaftlicher Aufschwung ohnegleichen und dazu noch ohne irgendwelche politische Eingrenzung. Dank dem Unterhaltungsstil, den sowohl die Bratislavaer Städter als auch die ungarische Aristokratie akzeptierten, wurde die Goldene Bohème bereits zu den Zeiten ihrer Entstehung legendär. Die Forschung der zeitgemäßen Erinnerungen und der damaligen erhaltenen Korrespondenz bietet uns einen Einblick in den sozialen Mikrokosmos der künstlerischen Bohème und in ihr alltägliches sowie Nachtleben in allen Formen. Sorgen, Schulden, Qualen, aber auch Heiterkeit, Eleganz, Freundlichkeit, Beisammensein in Cafés, die Welt der Mäzene und Verehrer. Dem Historiker und Schriftsteller Juraj Hradský, der ein Buch über das Café Stefani geschrieben hat, tut es leid, dass die schönen alten Zeiten vorbei sind.
Die ältere Generation kann sich noch an die alten Zeiten erinnern. Doch die Atmosphäre der damaligen Kaffeehäuser kann man nicht wieder herbeizaubern. Das Flair der legendären, einiger nach Prinzessinnen benannten Cafés ist endgültig weg. Ihre goldene Ära erlebten sie in den Zeiten der ersten tschechoslowakischen Republik.
Heute können wir nur vermittelt die Atmosphäre dieser Orte miterleben. Durch die Geschichten der Besitzer und der Gäste, die ihren Stammlokalen besonders Glanz, Ansehen, Bedeutung und Eleganz verliehen haben. Um die Wiederbelebung der Atmosphäre der alten Cafés bemüht sich der Organisator von kulturellen Veranstaltungen, Andrei Lörinčík.
Seinerzeit gab es in Bratislava rund 30 Kaffeehäuser, aber nur ein Dutzend von ihnen zählten zu der Kulturszene. Das goldene Dreieck bildeten die Cafés Stefanie, Berlinka und Mosaika. Äußerst beliebt waren auch Astoria, Savoy, Reduta, Krim, Luxor, Grand und Metropol. Es waren nicht gewöhnliche Cafés oder Gaststätten, es waren Orte, wo Kultur geschaffen wurde. Aber es wurden hier auch Geschäfte ausgehandelt oder Rechtsstreite beglichen. Das Café Stefanie hatte eine besondere Position unter den Kaffeehäusern. Als einzige Einrichtung dieser Art musste sie sich nicht an die Öffnungszeiten halten. Es war offen, bis der letzte Gast gegangen ist. Es war keine Rarität, dass die Gäste das Lokal nach dem ersten Kaffee in den frühen Morgenstunden beim Schichtwechsel verlassen haben.
Či stojí čas, či běží, či prší dáš, či sněží, čaká vám stále na tom nábřeží. Keď je polnoc věří, už na tom nezáleží, a moja kráska, kto vie, kde leží. Čakám dávno na tom nábreží. Nebi je polnoc večí, na ničom nezáleží. Zmárnená láska pod zemou leží.
Radio Slowakei International.
Dubnica nad Váhom ist eine Stadt in der Nordwestslowakei mit rund 22.000 Einwohnern. Das heutige Stadtgebiet wurde schon in der Steinzeit besiedelt. Mit der Geschichte von Dubnica nad Váhom ist die Familie Irleshasi, die ihren Sitz zuvor auf der Burg von Trenčín hatte, eng verbunden. Mit dem Bau eines neuen Familiensitzes hat die Familie im 17. Jahrhundert im nahegelegenen Dubnica nad Váhom begonnen. Und so entstand ein sehr schönes Renaissance-Schloss mit einem großen Park samt einer künstlichen Grotte und einer Orangerie. Gaspar Irleshasi ließ in der Nähe des Schlosses auch einen militärischen Standpunkt gegen die Türken erbauen. Das Schloss in Dubnica nad Váhom, ein bedeutendes Kulturdenkmal, zählt zu den größten Schlössern in der Slowakei. Heute hat hier das Stadtmuseum einen Sitz, die Galerie und das Informationszentrum von Dubnica, die sich auf die Geschichte der Besitzerfamilien Irleshasi und Sina konzentrieren. Im Schloss mit einem unregelmäßigen Grundriss befinden sich einzigartige historische Kunststücke, Artefakten, Dokumente und Gegenstände der traditionellen Volkskultur. Die Besucher können hier vor allem historisches Mobiliar, alte Waffen, Porträts der Familie Illeshasi sowie Bilder mit sakralen oder mythologischen Motiven bewundern. Sehr imposant ist die Bibliothek mit über 6000 wertvollen Titeln. Nach dem Tod des Familienoberhauptes Gaspar Illeshasi setzten seine Nachfolger die Vergrößerung des Schlosses fort. Insgesamt 7 Generationen haben den Familiensitz bis zum heutigen Aussehen aufgebaut. Im Jahre 1835 hat Stefan II. Illeshasi den Familiensitz dem Finanzier Juraj Sina verkauft. Die jüngste Tochter von Sina, die Gräfin Iphigenie de Harcourt, eine Finanzmagnatin, Kunstmäzenin und Donatorin vieler bedeutenden Bauten, ließ den umliegenden Park im freien Landschaftsstil umbauen. Das Innere des Schlosses verwandelte die freigebige Gräfin in pompöse Räumlichkeiten zum Empfang vieler Gäste. Die Orangerie wurde 1733 von der Familie Illeshasi gegründet. Das Gebäude hatte eine Holzkonstruktion mit einer Länge von 64 Metern und einer Höhe und Breite von je 9 Metern. Die Orangerie in Dubnica nad Váhom zählt zu den ältesten in Europa. Sie war ein einzigartiges technisches Werk mit einem Schiebedach und großen Glasfenstern, das ausschließlich zum Anbau und zur Züchtung von thermophilen Pflanzen, vor allem Zitrusfrüchten, diente. Die Früchte wurden nicht nur den Kurgästen im nahegelegenen Badeort Trenčianske Teplice, sondern auch dem Kaiserhof in Wien geliefert. Ein Archivdokument aus dem Jahre 1765 besagt, dass die Ernte 735 Zitronen und 29 Orangen erreicht hatte. Um ein Jahrhundert später waren es schon knapp 6000 Orangen, rund 1000 Zitronen und etwa 3500 Feigen. Die Orangerie, in der Züchter aus ganz Europa gewirkt haben, produzierte bis zum Jahre 1937 exotische Früchte. Die Familie Illeshasi war stolz darauf, dass sie den Kaiserhof sowie weitere Adelsfamilien in Europa mit ihren Früchten belieferte. Monika Schwantnerová, Direktorin des Stadtmuseums, erzählt.
Táto oranžeria sa radila k najstarším známym produkčným oranžeriam v Strednej Európe a bola naozaj...
Die Orangerie in Dubnica nad Váhom zählt zu den ältesten Einrichtungen dieser Art in ganz Europa. Ihre Einzigartigkeit beruhte auf ihrer äußerst sinnvoll durchdachten Konstruktion. Das Gebäude war praktisch wie ein Baukasten zusammengebaut. Die Pflanzen konnten also direkt im Boden und nicht in Blumentüpfen angebaut werden. Bei günstigem Wetter konnte das Dach aufgedeckt und Fenster ausgenommen werden, damit die Pflanzen genügend Sonnenstrahlen hatten. Mit dem Herbsteinbruch wurden das Dach und die Fenster wieder angebracht. Bei Bedarf wurden die Fenster mit Moos abgedichtet.
Nach dem Zweiten Weltkrieg diente das Schloss zu verschiedenen Zwecken als Schulhort, Anstalt für Taubstumme, Arbeiterherberge, Putzerei, Tischlerei, bis es 2010 nach einer komplexen Rekonstruktion zum Sitz des Stadtmuseums von Dubnica nad Váhom wurde. Die Leitung des Museums veranstaltet ganzjährig interessante Veranstaltungen, die viele Besucher herbeilocken. Wie die Direktorin Schwantnerová verraten hat, stellt den Höhepunkt das Sommerprogramm dar.
Jedes Jahr veranstalten wir in den inneren Räumlichkeiten und im Park des Schlosses das traditionelle Illeshasi-Fest. Die Besucher können sich dank unserem Programm in die Vergangenheit versetzen und miterleben, wie einst unsere Vorfahren gelebt haben. In diesem Jahr haben bereits zum 8. Mal viele Fechter, Ritter, Falkner, Handwerker, Reiter, Gaukler ihr Geschick vorgeführt. Jeden Jahrgang unseres historischen Festes eröffnet ein Festzug durch die Stadt. Das Programm endet mit einer eindrucksvollen Feuershow.
Na továren s čokoládou prilietajú holuby a vrany. Na lavičke pri jazere sedí pár zamilovaných. Na chodníku pred obchodom oblievajú chlapci vodou dievčatá, čo sa im páčia a ich príbeh v čokoláde začal. Na stanici pri Trnave bojím sa, že opäť budem váhať. Niekedy je ľahostajnosť v mojom svete potrebná a drahá. Keď sa veľa očakáva, začína ma bolieť hlava, zbieram plody rozsypané a v duchu si pravím, nech sa stane. Radšej horká ako sladká, radšej v strede ako príliš nízko bude moja látka. Radšej s chuťou ako mliekom vychutnávať každú chvíľu, tancovať na cvrčky pred domčekom.
Nun, liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir wieder am Ende der heutigen Sendung angelangt. Aus dem Studio in Bratislava verabschieden sich vom Mischpult die Tonmeisterin Eva Medelska und vom Mikrofon die Gestalterin und Moderatorin der Sendung Sofia Miklovic. Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünschen einen schönen Ausklang der Woche. Do poczucia, auf Wiederhören.
Unsere Adresse: Radio Slowakei International, STVR. Mitna 1, PO Box 55 in 81755 Bratislava, Slowakei. Webseite rsi.sk. E-Mail rsi-german@stvr.sk.
Sedím pri tebe, svet je tak vzdialený.